Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Die Welt im Wandel macht auch vor dem Sport nicht Halt. Die alten Griechen sind noch splitternackt bei den Olympischen Spielen angetreten, damit man das Spiel der Muskeln besser beobachten kann. Die Anzahl der Disziplinen war überschaubar, sie ließen sich an einer Hand abzählen. In der Neuzeit kamen immer weitere Sportarten zu den Wettbewerben hinzu. Im nächsten Jahr in Tokio werden es 33 sein, 5 mehr als in Rio 2016. Und Karate wird seine Premiere erleben. Karate, Judo und Baseball, da haben wir schon die klassischen Sportarten des Gastgeberlandes beisammen. Natürlich Sumo nicht zu vergessen, das ist allerdings noch nicht olympisch. Und von wegen Wandel, das leistungsorientierte Japan von heute möchte jetzt auch Ergebnisse sehen bei allen traditionellen Werten. Das Land erwartet Medaillen. Der Weg zum sportlichen Erfolg unterscheidet sich dabei wesentlich von dem in Europa. Anders sind zum Beispiel die Trainingsmethoden. So finden sich heute selbst im Fußballtraining alte Samurai-Tugenden wieder. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio, viel mehr als Sumo, Sport in Japan. Ein Feature von Anja Röbekamp.
Umekoji Park, Kyoto. Beim Tanzfestival Sakuyosa grüßen die jungen Tänzerinnen und Tänzer das Publikum. Sakuyosa knüpft an den traditionellen japanischen Tanz an, genau wie die farbenfrohen Kostüme der Mädchen und Jungen. Der weitläufige Park ist gut gefüllt. Fast 70 Ensemble aus ganz Japan nehmen teil. Dazu kommt eine ansehnliche Zahl an Zuschauern. Während die erste Gruppe sich aufstellt, formiert sich schon die nächste hinter der Bühne. Deren Mitglieder applaudieren und feuern ihre Vorgänger an. Höflichkeit, Respekt vor dem Gegner oder Konkurrenten, gutes Benehmen, all das sind Tugenden, die typisch sind für japanische Sportler und Sportfans und Europäer schon mal verwirren. Applaus für den Gegner und sogar freundliche Gesänge? In deutschen Stadien schwer vorstellbar, in Japan Alltag. Die Traditionen der Samurai, des früheren japanischen Kriegeradels, wirken bis heute in Japan nach. Das Baseball-Nationalteam Japans zum Beispiel nennt sich Samurai Japan und knüpft an die alte Vorstellung vom Zweikampf an. Unerbittlich, aber höflich. Mario Kumikawa.
Auch in der feudalistischen Zeit haben Samurais auch so gegeneinander gekämpft. Trotzdem hat man sich selbst genannt. Hallo, ich bin Kumikawa aus der Präfektur Tochigi. Ja, jetzt führen wir einen fairen Kampf. Das war Samurai-Kultur und beim Baseball kann man solche Kultur wiederfinden. So interpretieren Soziologen.
Mario Kumikawa ist Professor für Sprachphilosophie und ehemaliger Sportjournalist in Tokio. Er glaubt, dass Baseball auch deshalb so beliebt in Japan ist, weil es sich nahtlos mit japanischen Traditionen verbinden lässt. In der Art und Weise, wie trainiert wird, finden sich Drill und Disziplin wieder. Ein angehender Samurai wurde aber nicht nur in Kampfkunst, sondern auch in Musik und Poesie unterrichtet. Daran orientiert sich auch das moderne Japan. Sandra Saito.
Also ich habe den Eindruck, dass in Japan, das ist also jetzt nicht nur im Kindergarten, sondern auch in der Schule, dass sie halt eben doch Wert legen auf nicht nur akademische Unterrichtsinhalte, sondern halt eben auch auf künstlerische und sportliche Elemente.
Sandra Saito ist Kunstkuratorin. Die deutsche Karateka lebt mit ihrer Familie in Tokio und kennt das japanische Erziehungssystem gut. Sie erzählt von kleinen Wettbewerben, die schon im Kindergarten stattfinden. In der Millionenmetropole ist Platz eigentlich Mangelware. Aber die Kindergärten haben großzügige Spielhöfe mit viel Grün, damit die Kinder sich bewegen können. Dabei werden auch die Mütter mit eingebunden, die dann schon mal beim Hüpfwettbewerb mitmachen müssen. Schon die Jüngsten lernen hier spielerisch, immer ihr Bestes zu geben. Disziplin eben.
Ja, die Disziplin ist halt, wie gesagt, hier überall in allen Lebenslagen präsent. Ob das Schule ist, ob das Sport ist, ob das zu Hause ist. Also man hat seine Pflichten. Die Pflichten, das ist so ein Schlüsselwort, das im Grunde genommen die japanische Kultur ganz gut bezeichnet. Pflicht ist einer der wichtigsten Sachen im japanischen Dasein.
Dazu kommt, dass Sport und Bildung in Japan auch eine ganz praktische Verbindung eingehen. Jede Universität, jede Ober- und Mittelschule hat Sportteams, die in nationalen Meisterschaften gegeneinander antreten. Insbesondere in den Nationalsportarten Baseball, Karate und Judo sind diese Meisterschaften von nationalem Interesse. Die Schülermeisterschaften im Baseball werden sogar vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Japan übertragen und haben viele Fans. Das Bildungssystem in Japan ist von Konkurrenz geprägt. Gute Universitäten kosten sehr viel Geld und einige haben sehr schwierige Aufnahmeprüfungen. Die kann man als Sportskanone teilweise umgehen, erzählt Maja Soridoval.
Und das heißt vom System her, wenn jemand Talent hat oder ein gutes Vermögen, der geht dann im Prinzip in eine Mittelschule, die einen guten Club hat für die entsprechende Sportart. Von dort geht es dann weiter in eine Oberschule und von dort aus in die Universität. Und in den meisten Fällen läuft das auch über Empfehlung. Das heißt, die Aufnahmeprüfung fällt dann weg oder ist vielleicht ein bisschen erleichtert oder die Studiengebühren sind ein bisschen günstiger.
Maja Soridoval ist Sportdozentin an der Tsuda-Universität in Tokio. Die deutsche Judoka lebt in Japan und kennt das Land seit der eigenen Studienzeit. Sie erklärt mir, dass der Besuch einer guten Universität über die Chancen auf dem Arbeitsmarkt entscheidet und dass auch einige große Konzerne in Japan sich gezielt gute Sportler ins Haus holen. Die Universitäten unterhalten Verbindungen zu Schulen und teilweise schon zu Kindergärten, in denen die Leistungsträger der Zukunft erzogen werden. Die Auswahl unter den jungen Sportlern, zum Beispiel für Schul- oder Hochschulteams, beginnt schon im Grundschulalter. Im Budokan Saitama, eine halbe Stunde von Tokio entfernt, findet das National Invitational Junior High School Student Turnier statt, die nationale Meisterschaft im Karate für die ersten und zweiten Jahrgänge der Mittelschule. An diesem sonnigen Märztag sind über 1000 junge Karateka in der ehrwürdigen Halle versammelt. Der Katalog mit der peniblen Aufstellung der Kontrahenten und Informationen zum Turnier umfasst 120 Seiten.
It's Kumite, it's Kata.
Im Karate gibt es zwei Disziplinen, Kumite, den Zweikampf, und Kata, den Formenwettkampf. Dabei wird ein abstraktes Kampfgeschehen allein gegen unsichtbare Gegner praktiziert. Hideo Uchida, der leitende Kampfrichter, erklärt mir am Rande des Turniers die Einzel- und Besonderheiten. Die jungen Athleten hier sind 12 bis 14 Jahre alt und die Halle ist gut gefüllt. Die Nerven der Kämpferinnen liegen aus gutem Grund schon mal blank. Hier geht es nicht nur um die Ehre. Unter den Zuschauern sind wichtige offizielle Vertreter des japanischen Karateverbandes, unübersehbar auf einer Ehrentribüne platziert. Außerdem halten hier auch Talentscouts von Oberschulen und Universitäten Ausschau nach Verstärkung für ihre jeweiligen Teams. Das wissen die jungen Sportler. Es geht also auch mal ordentlich zur Sache. Gut, dass die kleinen Kämpfer neben den üblichen Schützern für Fäuste und Füße auch einen Helm tragen. Dieser lässt nur rund um die Augen einen kleinen Spalt frei. Dadurch ist der ganze Kopf gut geschützt, inklusive Nase und Kiefer. Die Kinder, die sich für diesen Wettkampf qualifiziert haben, fangen sehr früh mit dem Training an. Und das auf einem ganz anderen Level als in Deutschland. Maja Soridoval.
Die trainieren dann 4-5 Mal die Woche oder noch häufiger. Und dann ist auch eine Trainingseinheit 2-3 Stunden lang, wo man dann als Europäer sagen würde, das ist nicht kindgerecht, das widerspricht allen Grundlagen der Sportwissenschaft.
Sportdozentin Maja Soridoval wägt die europäische gegen die japanische Sichtweise ab. Professor Mario Kumikawa sieht noch einen anderen kritischen Aspekt bei diesem zeitintensiven Training.
Das ist auch ein großes Problem, weil dann können die Schüler nicht so viel lernen, zum Beispiel Hausaufgaben auch nicht schaffen. Deshalb in Europa ist es nicht so selten, dass ein Sportelite gleichzeitig auch so Elite für Wissenschaft sein kann. Zum Beispiel Professor Günter Gebauer, bei dem ich arbeitete in Berlin, war Olympiasieger und später Professor der Uni. Solche Karriere ist in Japan unvorstellbar.
Denn die Elite-Universitäten, die später den wissenschaftlichen Nachwuchs stellen, setzen natürlich ausschließlich auf akademische Leistung. Wer dort studiert, hat für sportliche Aktivitäten wenig Zeit. Für Noah Saito liegt die Universität noch in weiter Ferne. Sandra Saitos Sohn trainiert Fußball an 4 Tagen in der Woche. Dazu kommen am Wochenende noch Turniere oder Training und mehrtägige Trainingslager. Da stehen die Jungs um 6 Uhr morgens auf, laufen 10 Kilometer und der Rest des Tages besteht aus Trainingseinheiten mit dem Ball, nur unterbrochen von Duschen und Essen. Abends gibt es dann noch ein kulturelles Begleitprogramm oder sie lernen für die Schule. Der FC Jisti Setagaya ist ein kleiner Stadtteilverein und betreut 13- bis 15-jährige Hobbykicker, nicht die A-Jugend.
Also ich kenne kein Land in Europa, das also ähnliche Trainingseinheiten auf einem kleinen Stadtviertel-Level durchzieht. Ne? Das würden die Jugendlichen wahrscheinlich auch sowieso gar nicht mitmachen, wenn sie nicht die Aussicht hätten, tatsächlich in einem großen Club aufzusteigen.
Das ist für die ganze Familie anstrengend. Und Pausen sind in diesem System rar. Auch in den Ferien wird das Programm durchgezogen. Privat organisierter Sport, wie in diesem Fußballverein, hat seinen Preis. Die Erstausstattung der jungen Fußballer ist zwar sehr umfassend, von den Socken bis zum Wintermantel, aber sie ist auch sehr teuer.
Das Ganze kostete dann, glaube ich, ungefähr 800 oder 900 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Und es gibt noch einen schönen Rucksack und einen Ball. Also es ist halt eben auch Standard, ne? Also es gehört einfach dazu.
Dieselbe Summe kommt dann zweimal im Jahr noch für die Trainingslager dazu. Das sind rund 3000 Euro im Jahr. Wohlgemerkt für ein Training auf einem Ascheplatz, den die Jungs nach dem Training auch noch fegen müssen. Für Eltern in Japan, wie überhaupt in Ostasien, ist es selbstverständlich, in die Bildung ihrer Kinder zu investieren. Dazu gehört auch der Sport, der ja vielleicht auch später hilft, die Studiengebühren zumindest teilweise zu sparen. Der japanische Staat unterstützt den Leistungs-, aber auch den Breitensport, nicht nur mit Lippenbekenntnissen. In den größeren Städten hat jeder Stadtteil sein eigenes Sportzentrum. Das Minatoku Sports Center Tokio zum Beispiel ist ein wuchtiges, 8 Etagen umfassendes Haus. 6 von den 8 Etagen gehören dem Sport. Es gibt allein 3 große Hallen, jeweils für unterschiedliche Kampfkünste eingerichtet. Ein Traum für jeden Kampfsportler, der sonst auch in Tokio oft mit einer einfachen Schulturnhalle vorlieb nehmen muss.
Also da gibt es all diese Möglichkeiten und da gibt es dann natürlich auch kleine Gruppen, die sich dort verabreden. Und das kommt dann vielleicht unserem Verein am nächsten, dass man eben sagt, okay, wir trainieren jetzt einmal die Woche in dem und dem Sportzentrum und machen dort unser Training.
Im Minatoku Sportzentrum trainiert auch Sandra Saito. Sie schätzt diese Möglichkeit für Freizeitsportler, günstig trainieren zu können. Nach einer kostenlosen Anmeldung zahlen Mitglieder dort weniger als 2 Euro pro Kursteilnahme. Ein Teil der Unterhaltskosten wird aus diesen Mitgliedsbeiträgen bestritten. Den Rest trägt die Stadt. Sandra Saito.
Also, aber da sieht man halt eben auch, dass Sport, wenn es von der Stadt organisiert ist, ist subventioniert. Also man möchte, dass die Leute Sport machen.
Die Ausbildung eines Samurai im alten Japan erfolgte mit rigiden Methoden. Körperliche Ertüchtigung und Abhärtung waren in der Vergangenheit oftmals eine Einheit. Geblieben von den alten Werten sind vor allem die Trainingsmethoden. Man setzt auf Drill. Das heißt nicht nur viel Training, sondern auch anderes Training. In Deutschland etwa versucht ein Trainer, seinen Schützlingen immer wieder verbal auf die Sprünge zu helfen. Maya Soridoval.
Während in Japan eigentlich die Ansicht vorherrscht, dass man nur durch Wiederholung die Bewegung sich aneignen kann. Also es wird dann eben dieselbe Bewegung 100 oder 1000 Mal gemacht, bis das dann ein Teil des Körpers wird, also dieses instinktive sich aneignen. Also das ist im Prinzip die japanische Trainingsmethode.
Das gilt auch für westliche Sportarten wie zum Beispiel Tischtennis. Wichtig ist in Japan der Respekt vor dem Lehrer. Der wird nicht in Frage gestellt. Und das gilt auch für den Trainer. Seine Anweisungen werden befolgt. Für den jungen Fußballer Noah Saito ist das ganz klar.
Man muss dann halt das machen, was er sagt.
Nachdem er und 2 seiner Fußballfreunde ein paar Mal nachlässig waren, griff der Trainer hart durch. Die ganze Mannschaft musste sich den Kopf kahl scheren lassen. Sandra Saito, die Mutter des Jungen, erzählt, was die Jugendlichen angestellt hatten.
Noah hat teilweise 2 bis 3 Minuten Verspätung gehabt, mehrmals. Ein Freund von ihm hat irgendwelche Trikots, da sind 1 oder 2 von abhanden gekommen. Dann waren noch ein paar andere Sachen bei den anderen Teamkollegen, die auch nicht so ganz gefluppt haben. Und daraufhin musste sich dann die ganze Mannschaft den Kopf rasieren.
Den Kopf scheren als Disziplinarmaßnahme, wie da wohl Eltern in Deutschland reagiert hätten. Sandra Saito lacht, als sie das erzählt. Sie nimmt es als neue Erfahrung. Freiwillig hätte sie ihrem Sohn die Haare nicht zu kurz geschnitten. Sie denkt, dass die Disziplin, die ihre Kinder in Japan mitbekommen, vielleicht auch ihr Gutes hat. Denn der Trainer kümmert sich auch um Belange neben dem Sport, wie zum Beispiel Schulangelegenheiten.
Die Trainer sind sehr engagiert, also man muss das auch mal bewundern, weil ich denke nicht, dass das groß finanziell ausgeglichen wird, aber die sind da wirklich mit Leib und Seele dabei und kümmern sich nicht nur um die Fußballlaufbahn der Mitglieder, sondern auch, dass sie halt eben in die richtige Schule kommen, dass das auch schulisch läuft. Wenn sie selbst schulisch Probleme haben, können sie sich an den Trainer wenden und der schaut dann, ob er irgendwie was machen kann, organisieren kann oder selbst Nachhilfe gibt. Also da ist schon sehr viel Fürsorge auch mit dabei.
Auch das ist Tradition. Wer das Sagen hat, hat auch die Pflicht, sich um die Schutzbefohlenen zu kümmern. Auch im modernen Japan möchte man gerne siegen und vor allem in den ureigenen Disziplinen Judo und Karate auf den vorderen Plätzen landen. Aber man möchte auch im sportlichen Wettkampf die traditionellen Werte erhalten. Es geht nicht nur darum, Tore oder Punkte zu erzielen. Sportdozentin Maya Sori-Duval.
In Japan wird nach wie vor viel Wert darauf gelegt, dass es eben als Erziehungskonzept gilt, als traditionelles Budo, und dass dann im Wettkampf selber innerhalb der Regeln noch versucht wird, diese Werte hochzuhalten.
Zwischen Tradition und Moderne gibt es auch im Sport ein ganz eigenes Miteinander in Japan. Das führt nicht immer zu den besten Ergebnissen aus moderner, westlicher Sicht. Aber Sportwissenschaft ist eben nicht alles, jedenfalls nicht in Japan. Maya Sori-Duval.
Aber trotzdem, wenn man sich das Training selber dann anguckt, da sind dann doch viele traditionelle Konzepte oder die Art und Weise, wie das Training gemacht wird. Das ist zum Beispiel das, was wir vielleicht vor 20 Jahren gemacht hätten. Dass zum Beispiel die geistige Stärkung oder der Durchhaltewille mehr zählt als zum Beispiel ein athletisches Training, was dem Körper angemessen wird.
Trotzdem, wenn es um den Spitzensport geht, zählt auch in Japan vor allem das Ergebnis. Für die Olympischen Sommerspiele in Peking 2008 wurde der Leistungssportsektor zum Teil umorganisiert. Zum Beispiel wurde der Schwimmsport zentralisiert. Und das mit Erfolg. Immerhin landeten japanische Athleten in Peking auf annehmbaren Plätzen. Auch Erkenntnisse aus der Ernährungswissenschaft nimmt man sehr ernst. Sogar in dem kleinen Fußballverein FC Jisti Setagaya. Sandra Saito.
Und die Angst, dass das Kind nicht genug Kalorien bekommt, ist so groß, dass man also wirklich darauf besteht, dass also zumindest 2 Reisschüsseln aufgegessen werden. Und selbst wenn es dem Kind schon grün im Gesicht steht, muss die Schüssel dann doch noch rein. Ne?
Der Junge hat sich nach der Mahlzeit übergeben müssen. Aber wenn der Trainer sagt, das wird gegessen, dann wird das gegessen. Was die Nachwuchskicker an Nährstoffen brauchen, ist akribisch erarbeitet worden. Beim FC Jisti Setagaya werden die Eltern per Informationsabend instruiert, wie die jungen Fußballer auch zu Hause ernährt werden müssen, damit sie sich optimal entwickeln. Asiaten sind meistens klein und zierlich gebaut. Sie haben dadurch Nachteile gegenüber den größeren und schwereren Athleten aus Europa oder Amerika. Dem Problem begegnet man in Japan mit dem Rückgriff auf die Tradition. Mario Komikawa.
Beim Schwimmen forschen Trainer, europäische Weise und japanische zu verbinden, weil Japaner viel kleiner und weniger Muskeln haben.
Japanische Wissenschaftler versuchen seit langer Zeit bewusst eigene, traditionelle Bewegungskonzepte wieder zu entdecken und zu nutzen. Davon hat schon die Olympiasiegerin im Marathon 2000, Naoko Takahashi, profitiert. Sie hat eine Mischung aus dem westlichen Laufstil und den Bewegungen aus der japanischen Tradition kreiert. Der Vorteil der traditionellen Art der Bewegung ist eine größere Ausdauer. Damit versucht man, den Größenunterschied zu den Europäern wettzumachen. Auch die traditionellen japanischen Kampfkünste verändern sich. Maya Sori-Duval beschreibt, wie sich Judo entwickelt hat, seitdem es olympische Disziplin geworden ist. Dort geht es in die entgegengesetzte Richtung.
Es sind Techniken weggefallen, die früher drin waren. Zum Beispiel dürfen jetzt keine Techniken mehr gemacht werden, wo die Beine gegriffen werden, oder es muss eben immer aktiv angegriffen werden, einfach um das Ganze vom Ringen ein bisschen abzugrenzen. Und dann einfach, dass es schneller Bestrafung gibt, wird eben mehr eine Art des aggressiven Kämpfens gefördert, dass es eben für die Zuschauer interessanter ist.
Die Koexistenz von Alt und Neu, Tradition und Moderne prägt auch den Sport in Japan. Baseball wird japanisch interpretiert und Judo wird athletischer. Auch im Karate hat sich die Art und Weise des Kampfes geändert. Es wird mehr getänzelt. Und seitdem hohe Tritte zum Kopf des Gegners die Höchstpunktzahl bekommen, sieht man solche Angriffe häufiger. Das Gleiche gilt auch für Wurftechniken. Und das verändert diesen Sport. Veränderungen deuten sich auch in der Gesellschaft an. Die japanische Highschool soll reformiert werden. Und für einkommensschwache Haushalte soll eine Bildungskostenhilfe eingeführt werden. Im Fremdsprachenunterricht hat sich schon einiges geändert, weiß Maya Sori-Duval.
Also es wird durchaus jetzt Mehrwert auf Kommunikation im Unterricht gelegt, also gibt neue Lehrkonzepte. Es sind natürlich auch ganz viele Muttersprachler als Lehrkräfte an den Schulen, die das Ganze unterstützen. Aber das ganze System ist ja doch sehr auf das Bestehen von Prüfungen ausgerichtet, weniger auf Kommunizieren oder Alltagstauglichkeit.
Das System des Einpaukens von abfragbarem Wissen soll modernisiert werden. Bis die Veränderungen greifen, wird aber noch einige Zeit ins Land gehen. Mario Kumikawa sieht auch im Sport Bedarf an Veränderung. Er denkt, dass es im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß sei, nur auf den Medaillenspiegel zu schauen. Er war ursprünglich gegen die Veranstaltung der Sommerspiele im nächsten Jahr in Tokio und denkt nun darüber nach, was der Sinn der Olympischen Spiele heute sein könnte.
Jetzt kann man das Projekt nicht stopfen. Deshalb denke ich jetzt, man sollte die Olympiade möglichst sinnvoll machen. Und deshalb zum Beispiel gehöre ich jetzt dem sogenannten Supporter Club für Paralympik, also Spiele für Behinderte. Dabei hat man noch viel zu tun.
Mario Kumikawa wählt seine Worte mit Bedacht. Als Sprachphilosoph beschäftigt ihn, dass die japanischen Begriffe rund um Sportler mit Handicap die Idee nahelegen, die Betroffenen hätten etwas verloren oder seien von der Sache weiter entfernt als die anderen Menschen. Das lehnt er entschieden ab. Er will versuchen, diese Auffassung mit seiner Arbeit zu verändern und damit auch den Umgang mit Menschen, die ein körperliches Handicap haben. Das ist eine Aufgabe, die sicher nicht in kurzer Zeit gelingen kann. Das System Samurai zielt auf Effizienz. Andere Werte als gleichrangig zu etablieren, erfordert Geduld und Mut. Aber vielleicht hat er ja Erfolg und die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 leiten ein Umdenken ein.